Spuren der Arbeit. Geschichten von Jobs und Widerstand.
In der Klemme des Kredits von Anonym. Dieser Job gab mir einen Einblick in die Kreditklemme. In der Tat war ich in gewissem Sinne ein Teil davon. Die Finanzkrise bedeutete auch, dass eine Menge Druck auf die Belegschaft weitergegeben wurde, durch Arbeitsverdichtung, Stress und Entlassungen. Ich habe die Arbeit Anfang 2008 angetreten, nachdem ich in meinem letzten Job entlassen worden war. Ich wurde über eine Agentur rekrutiert, aber die Befristung wurde nach Abschluss einer 6-monatigen Einarbeitungszeit aufgehoben. Damit war dies meine erste Festanstellung nach etwa 6 Jahren Zeitarbeit oder Agenturarbeit. Als ich anfing, wurde mir versichert, dass es sich nicht um ein Subprime-Kreditgeschäft handelte, sondern um ein mittleres Niveau. Offensichtlich gab es Konkurrenz mit weitaus weniger strengen Kreditvergabekriterien, die später in Probleme gerieten, weswegen ich vermute, dass dies mehr oder weniger stimmte. Als ich anfing, beschäftigte das Unternehmen vielleicht 60 KollegInnen. Das Unternehmen hatte zwar einiges am Geld zum Verleihen, zog es jedoch vor, das Geld anderer Leute zu verleihen. Sie hatten also eine Beziehung zu mehreren großen Banken, mit deren Chefs unsere Chefetage sich eine Auszeit nahm, um Golf zu spielen. Im Grunde genommen liehen sie sich Geld, um es zu einem höheren Zinssatz weiter zu verleihen und nahm als Zwischenhändler die Differenz als Gewinn mit. Das Unternehmen, für das ich arbeitete, war im Norden Englands ansässig. Es spezialisierte sich auf gewerbliche Leasingverträge. Wie sich herausstellte, stellte sich dies als eine ziemliche Goldgrube dar. Sie funktionieren ähnlich wie der Mietkauf, nur dass das kreditgebende Unternehmen, der Leasinggeber, am Ende noch immer Eigentümer des Objekts ist. Ein typisches Geschäft würde wie folgt ablaufen. Eine Kundin wendet sich an einen Lieferanten für einen Vermögenswert. Zum Beispiel könnte die Besitzerin eines Kebabladens online gehen, um eine neue Fritteuse zu kaufen. Der Lieferant würde ihr einen Kredit anbieten und einen Makler kontaktieren. Der Makler würde den Leasinggeber, uns, für ein Angebot kontaktieren. Der typische Zinssatz betrug 16% oder mehr. Wenn die Kundin unterschrieb, kaufte der Leasinggeber das Gerät und vermietete es ihr für einen festen monatlichen Mietpreis über eine Laufzeit von 3 bis 5 Jahren. Am Ende der Mindestlaufzeit konnte die Kundin das Objekt auf eigene Kosten zurückgeben oder es weiter mieten, in Klammern lukrative Nachzahlungen. Im Falle eines Zahlungsverzugs blieben alle Zahlungen der Mindestlaufzeit geschuldet und die Kundin musste das Objekt zurückgeben bzw. es wieder in den Besitz des Leasinggebers überführen. Die typischen KundInnen waren EinzelunternehmerInnen oder Partnerschaften oder neu gegründete Gesellschaften mit beschränkter Haftung, wie Kebabläden, Kneipen, Restaurants, Wettbüros, ImmobilienmaklerInnen und Unternehmen ohne Top-Kreditwürdigkeit und mit so wenig Umsatz, dass sie die Miete dem Kauf vorzogen. Typische Summen waren 4.000 bis 7.000 Pfund, aber gelegentlich schlossen wir auch Geschäfte im 6-stelligen Bereich ab. Unternehmen mit einer erstklassigen Kreditwürdigkeit oder einer gut etablierten Handelsgeschichte konnten Kredite von großen Banken erhalten. Die Neugründungen und kleineren Fische kamen zu uns. Mein Job war der eines Versicherers. Im Finanzwesen ist Versichern der Prozess der Beurteilung der Kreditwürdigkeit eines Kreditantrags. Man schaut sich Dinge an wie die Konten der AntragstellerInnen, das Eigenkapital in ihrem Haus. Bei Neugründungen schaut man sich vielleicht den Businessplan an. Man prüft, ob es Beziehungen zwischen den KundInnen und den LieferantInnen gibt. Eine häufige Form des Betrugs wären imaginäre Vermögenswerte. Und man schaut, ob die GeschäftsführerInnen eine Reihe von gescheiterten Unternehmungen hinter sich haben. Wir mussten diese Vorschläge innerhalb einer Stunde bearbeiten, einschließlich der Zeit, die die Verwaltung benötigte, um sie in unser System zu laden. Der Zeitdruck bedeutete, dass es von Anfang an eine ziemlich gestresste Arbeitsatmosphäre gab. Eines der anderen Teammitglieder, Sam, in unserem 3-köpfigen Team war ebenfalls in der Anlernphase. Wir wurden also ins kalte Wasser geworfen. Folglich gab es nie viel Zeit für Gespräche mit den KollegInnen. Wir waren alle ziemlich beschäftigt und das Großraumbüro bedeutete, dass ManagerInnen immer in Hörweite waren. Versicherer war früher ein Beruf, der mit einem ansehnlichen Gehalt einherging. Aber wie viele andere Berufe auch, wurde er im Laufe der Jahre dequalifiziert und vielerorts komplett durch automatisierte Algorithmen ersetzt. In einigen großen Banken gibt es noch immer hochbezahlte, professionelle Versicherer, die an millionenschweren Deals arbeiten.
Aber bei uns war es eher schlecht bezahlte, formelhafte Arbeit, bei der man eine Reihe von Kriterien und Kennzahlen ankreuzte, um Ja oder Nein zu sagen, wobei Grenzfälle an den Chef verwiesen wurden. Der Vorgesetzte war einer der Firmenchefs, da es sich um eine kleine Firma handelte. Wir hätten durch einen Algorithmus ersetzt werden können, aber die Nische der Firma im Markt bedeutete, dass sie von Zeit zu Zeit lukrative Geschäfte abschloss, die am Computer übersehen hätte, weil er zu formelhaft arbeitete. Also waren wir da, um die Grenzfälle zu erkennen. Arbeitsbeginn. Paradoxerweise war die anfängliche globale Finanzkrise von 2007 gut für das Unternehmen gewesen. Als die großen Kreditgeber ihre Kreditvergabekriterien verschärften, fielen immer mehr relativ gute Kredite durch die Maschen und wurden von kleineren GeldgeberInnen aufgefangen. Ich wurde in ein dreiköpfiges Team rekrutiert, um jemanden zu ersetzen, der die Firma verließ. Zuvor war das Team ausschließlich weiblich und wurde von einem patriarchalen Alpha-Männchen geleitet, der auch Anteilseigner der Firma war. Er war ein imposanter Typ, ein ehemaliger Sportler und Branchenveteran, der zuvor ganz oben in einer multinationalen Bank gearbeitet hatte, bevor er einen Direktposten in dieser Firma übernahm. Er mochte es, wenn die Dinge genau auf seine Art und Weise gemacht wurden, und wenn man nicht zu seiner Zufriedenheit arbeitete, erfuhr man das sofort. Als ich anfing, wurde ich gefragt, ob ich Probleme damit hätte, in einem reinen Frauenteam zu arbeiten. Da ich den Job brauchte und schon in solchen Teams gearbeitet hatte, sagte ich natürlich ja, aber da wusste ich noch nicht, wie patriarchal das Arbeitsumfeld wirklich war. Man redete auf uns ein, wies uns ab und machte uns wie selbstverständlich lässig nieder. Ich habe definitiv am wenigsten davon abbekommen, selbst wenn ich Anfängerfehler gemacht habe. Ich denke, als Mann wurde mir die Sonderbehandlung deutlich. In meiner ersten Woche hörte ich von meiner Teamkollegin Lauren Geschichten darüber, wie unser Chef nur eine Woche bevor ich anfing, unsere Sam zum Weinen gebracht hatte, indem er ihre Fehler vor dem ganzen Büro lautstark heruntermachte. Es herrschte also von Anfang an eine Hochdruck- und Management-bei-Mobbing-Atmosphäre. Die Chefs glichen das aus, indem sie jeden Freitag auf Firmenkosten eine Runde Drinks in einer örtlichen Kneipe spendierten. Das war der wichtigste Ort, an dem wir uns außerhalb der Arbeit sahen. Die Arbeitsbelastung war ziemlich hoch und stieg weiter an. Es dauerte nicht lange und wir knackten jede Woche einen neuen Rekord. Von Beginn an musste ich direkt reinbuttern und da ich einen unbefristeten Vertrag hatte, hielt ich den Kopf unten und machte erst einmal mit. Das bedeutete, dass ich mich der unterwürfigen Arbeitsplatzkultur anpasste und alle notwendigen Arbeitsstunden ableistete, um die zusätzliche Arbeitsbelastung zu bewältigen. Das fing damit an, dass ich an manchen Tagen die Mittagspause durcharbeitete oder länger blieb, um den Ansturm in letzter Minute zu bewältigen. Schon bald wurde die Ausnahme zur Regel und wir arbeiteten jeden Tag durch die Pausen hindurch und blieben jeden Abend länger. Nichts davon wurde bezahlt, weder in Bar noch in Form von Zeitausgleich. Unbezahlte Überstunden, Stress. Das forderte irgendwann natürlich seinen Tribut. Ich fing an, Abendkurse zu verpassen und brach schließlich die Ausbildung ab. Sam war alleinerziehende Mutter und arbeitete in zwei Jobs, um über die Runden zu kommen. Sie konnte nicht länger bleiben und fühlte sich schuldig, weil sie die Arbeit mir und Lauren überließ. Ich versuchte ihr zu versichern, dass es in Ordnung war, dass es nicht ihre Schuld war, dass sie zu spät kam. Ziemlich bald schaffte sie es, einen neuen Job für viel bessere Bezahlung zu finden, was bedeutete, dass sie nur noch die eine Arbeit machen konnte. Da Lauren und ich so gut mit den erhöhten Arbeitsbelastungen zurechtkamen, beschloss die Firma, Sam nicht zu ersetzen. Ein positiver Nebeneffekt war, dass sie meine Anlernphase vorzeitig beendeten, wodurch ich mich etwas weniger unsicher fühlte, für uns selbst einzustehen. Es war uns verboten, über unsere Verträge zu sprechen, aber durch die Arbeit in dieser Umgebung bauten wir recht schnell Vertrauen auf. Es stellte sich heraus, dass Sam 2000 Pfund im Jahr weniger als ich bekam, obwohl wir beide einen Ausbildungslohn bekamen und nur wenige Wochen nacheinander angefangen hatten. Kein Wunder, dass sie in zwei Jobs gearbeitet hatte. Jetzt waren wir nur noch ein Team von zwei Personen und unser Arbeitspensum stieg immer weiter an. 10-Stunden-Tage ohne Pause wurden zu Norm und es gab kaum eine Chance, sich zu entspannen. Potenzielle Geschäfte fielen in einen gemeinsamen Topf und wir mussten sie innerhalb einer Stunde abholen und abarbeiten. All dies wurde überwacht, wie ich später herausfand. Stress war ein großes Thema am Arbeitsplatz. Ich trank zu viel, wie viele anderen auch. Ein kleiner Akt der Solidarität wurde daraus, dass wir uns im Zug gegenseitig Kaugummis zusteckten, um den Geruch einer besonders schweren Nacht zu überdecken. Eine Notiz in meinem Notizbuch lautete Teambriefing, Zitat vom Chef.
Wir befinden uns in einem sehr schwierigen Klima. Deshalb ist es mir wichtig, dass ihr beide schneller und effizienter werdet. Ich verstehe, dass es demoralisierend sein kann, aber ihr müsst die negativen Gedanken hinter euch lassen und enthusiastisch sein.
Meine Notiz dazu:
Verpiss dich einfach.
Ende des Notizbucheintrags. Das fasste in etwa meinen Gemütszustand zusammen. Bei mehreren Leuten wurde eine schwere Depression diagnostiziert, was ich allerdings erst später erfuhr, da die Leute es für sich behielten. Eine Frau in einer anderen Abteilung fiel stressbedingt aus. Sie lebte mit Lauren zusammen, die sauer auf sie war, weil sie ihre SMS nicht beantwortete, und sie sagte, es sei egoistisch, sich freizunehmen, wenn wir alle so viel zu tun hätten. Hauptsächlich wirkte sich der Stress auf meinen Schlaf aus. Ich bekam ungefähr 4 Stunden pro Nacht. Den Morgen überstand ich nur mit Energy Drinks. Abends versuchte ich, mich mit Whisky und Valium zu betäuben. Seltsamerweise schien das auf der Arbeit niemand zu bemerken. Ich hielt meine Hemden gebügelt und meinen Atem frisch und bekam anständige Berichte in meinen Beurteilungen. Aber während ich mich nach außen hin zusammenriss, fühlte ich mich die meiste Zeit wie ein Zombie. Einfach Nein sagen. Trotz ihrer Einstellung gegenüber ihrer Mitbewohnerin schaffte ich es, in den kleinen Momenten, wenn der Chef in Meetings war, Lauren zu bearbeiten. Ich überredete sie, das Büro zu verlassen, um gemeinsam den Zug zu nehmen, auch wenn ich in den Osten und sie in den Westen fuhr. Die Idee dahinter war, niemand würde sich schuldig fühlen, der anderen Person Arbeit zu überlassen. Nach und nach fingen wir an, immer früher zu gehen, bis wir pünktlich abfuhren. Gleich am nächsten Morgen, nachdem wir pünktlich gegangen waren, wurden wir beide zu einer Besprechung mit dem Chef und der Personalchefin gerufen. Sie sagten, es sei inakzeptabel, unsere Pausen an einen der selten arbeitsreichen Tagen zu nehmen, womit jeder Tag gemeint war. Lauren war entsetzt und die ganze Arbeit, die wir gemacht hatten, war zunichte gemacht. Ich schaffte es, sie dazu zu bringen, die Arbeit weiterhin gemeinsam zu verlassen. Aber wir gingen wieder dazu über, die Mittagspause durchzuarbeiten und länger zu bleiben. Kurz darauf kam Lowens Mitbewohnerin Vicky vom Stress zurück zur Arbeit und wurde sofort entlassen. Das sendete eine ziemlich klare Botschaft und es ist schwer zu beschreiben, wie angespannt die Atmosphäre auf der Arbeit war. Es wurde schlimmer. Es begann ein stetiger Tropf von Entlassungen. Alle 1 bis 2 Wochen wurde jemand freitags um 17 Uhr zu einem Meeting gerufen und aufgefordert, nicht mehr zu kommen. Es war unbeschreiblich stressig. Jeder schaute über die Schulter und zu diesem Zeitpunkt Ende 2008 hatte sich die Wirtschaft verschlechtert und die Aussichten, einen neuen Job zu finden, sahen düster aus. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich genug. Ich begann darüber nachzudenken, wie ich mich dagegen organisieren könnte. Ich hatte absolut keine Ahnung, wo ich anfangen sollte. Ich ging mit ein paar ArbeitskollegInnen etwas trinken und diskutierte die Sache. Alle waren sich einig, dass es scheiße ist, aber dann haben wir uns betrunken und es kam nichts dabei heraus. Ich wollte einfach anfangen, nur die vertraglich vereinbarten Zeiten zu arbeiten, aber ich wusste, wenn ich Lauren nicht mit ins Boot holte, würde ich mich nur selbst zum Abschuss freigeben. Am Ende beschloss ich, einfach meine Pausen zu machen und Lauren zu ermutigen, es mir gleich zu tun. Sie zögerte zunächst. Dann fragte mich der Chef eines Tages mitten in einem Sandwich, an welchem Geschäft arbeiten Sie gerade? Ich antwortete, den Mund voller Sandwich.
Keinem. Ich bin gerade in einer Mittagspause.
Er insistierte. Können Sie aushelfen? Ich antwortete.
Nein, ich bin in der Mittagspause.
Das Gesicht des Chefs verzog sich und wurde schnell durch einen bösen, anhaltenden Blick ersetzt, während ich fröhlich auf meinem Sandwich herumkaute. Aber er hat nichts gesagt. Das war eine unglaublich kleine Sache, aber sie hatte eine unverhältnismäßig große Wirkung. Lauren duckte sich hinter die abgetrennte Kabine, außer Sichtweite des Chefs, und gab mir wortlos zu verstehen:
Ich kann nicht glauben, dass du das gerade getan hast.
Von da an nahmen wir beide unsere Mittagspause und gingen allmählich wieder dazu über, pünktlich zu gehen. Diesmal wurden wir wegen unseres Arbeitens nach Vertragszeiten wieder zu einem Meeting gerufen. Aber anstatt uns zu schikanieren, hatten sie beschlossen, unser Arbeitspensum zu reduzieren. Kurz gesagt, sie fügten eine Vorauswahl hinzu, um zu verhindern, dass wir viel Zeit mit der Prüfung von Geschäften verbringen mussten, die wir ohnehin ablehnen würden. Diese reduzierte Arbeitsbelastung bedeutete, dass unsere vertraglichen Arbeitszeiten normalisiert wurden und wir unsere Pause bekamen. Eine große Erleichterung. Der Preis dafür war jedoch, dass ich mich als Störenfried geoutet hatte. Wie ich schon sagte, war es aufgrund der patriarchalen Kultur am Arbeitsplatz undenkbar, einfach Nein zu sagen. Jetzt, wo ich es getan hatte, suchten sie nach Möglichkeiten, sich an mir zu rächen. Die Bosse schlagen zurück. Eine Sache, die sie anfingen zu tun, war, mich und Lauren zu drängen, unser Versicherungshandbuch zu aktualisieren, eine Anleitung für unsere Arbeit, die dazu diente, neue Leute zu schulen. Da sie betont hatten, dass sie keine neuen KollegInnen einstellen würden, ging es eindeutig darum, uns ersetzbar zu machen. Wir sprachen darüber und verzögerten Teile immer wieder, indem wir sagten, dass wir uns auf die Erreichung unserer Umsatzziele konzentrieren müssten. Sie begannen auch, unsere Internetnutzung zu überwachen. Ich lockte mich dummerweise manchmal in ruhigen Zeiten in Libcom ein, und sie riefen mich in ein Meeting und gaben mir einen Ausdruck und fragten mich nach einem bestimmten Forum. Ich war unbegleitet, sagte aber buchstäblich nichts. Mein Chef legte auch Wert darauf festzustellen, dass ich um exakt 9 Uhr morgens kam und um 17.30 Uhr ging. Seine genauen Worte waren, damals in meinem Notizbuch festgehalten: Ich kann nichts daran bemängeln, da es in Ihrem Vertrag steht, aber es wurde zur Kenntnis genommen. Dies war offensichtlich ein Versuch der Einschüchterung. Es hat nicht funktioniert. Aber ich wusste auch nicht, was ich als nächstes tun sollte. Die einzig andere kollektive Aktion, die wir durchführten, waren kleine Dinge. Wir legten Wert darauf, Pralinen zu kaufen, diese aber nur untereinander und nicht dem Chef anzubieten. Aus einer Atmosphäre der Atomisierung und Unterwerfung wurde ein greifbares Gefühl von Wir und Sie und ein neues Gefühl von Vertrauen und Selbstachtung. Eine ziemlich coole Sache, die ein Typ in der Verwaltung gemacht hat, war, eines Nachts länger zu bleiben, damit er die Wanduhr um ein paar Minuten zurückstellen konnte. Das bedeutete, dass er einen späteren Zug nehmen konnte und trotzdem um 9 Uhr an seinem Schreibtisch war. Uns wurde gesagt, dass die Entlassungen vorbei seien, und die Überlebenden hatten das Gefühl, bei dieser Sache gemeinsam zu stehen, gegen die Firma. Das mag ein übertriebener Eindruck gewesen sein, aber es hatte sich unzweifelhaft etwas Ungreifbares, aber Unverkennbares in der Atmosphäre am Arbeitsplatz geändert, nachdem wir unseren Kampf um ein Arbeiten nach Vertrag gewonnen hatten. Allerdings waren wir auf den Gegenangriff überhaupt nicht vorbereitet. Nach etwa 6 Monaten schlugen die Auswirkungen der Kreditklemme durch. Unser Unternehmen begann, die Kreditvergabekriterien zu verschärfen und das Geschäftsvolumen zu reduzieren. Weniger Menschen gründeten Unternehmen oder erweiterten bestehende, was das Volumen weiter reduzierte. Der Sieg 6 Monate zuvor wurde Teil des Problems. Da weniger Arbeit zu erledigen war, standen Entlassungen wieder zur Debatte. Und dieses Mal würde der informelle kleine Widerstand nicht ausreichen. Es war genug Geld in der Firma vorhanden. Ein Kollege aus der Buchhaltung leitete einige Dokumente weiter, aus denen hervorging, dass die Direktoren jeweils 100.000 Pfund an Dividenden abgezogen hatten, bevor sie die schwache Finanzlage zur Rechtfertigung von Kürzungen heranzogen. Wenn wir uns jedoch nicht teamübergreifend wehrten, würden sie uns rankriegen. Und sie kriegten uns ran. Trotz einiger Treffen in der Kneipe kamen wir nicht weiter. Der Verwaltungstyp, der die Uhr umgestellt hatte, sagte herausfordernd:
Ich kritisiere nicht den Kapitalismus oder so, aber Sie sind absolut rücksichtslos.
Ich habe das genauso gelesen wie: Ich bin kein Rassist, aber... Politische Opposition gegen den Kapitalismus ist allerdings nicht sehr hilfreich, wenn sie nicht praktisch ausgedrückt wird. Und das war sie nicht. Wir waren nicht organisiert. Wir wussten nicht, wie man sich organisiert. Die Entlassungen setzten nacheinander wieder ein und wir standen ihnen als automatisierte Individuen gegenüber. Als zusätzliche Boshaftigkeit erwischten sie mich an meinem Geburtstag. Um 9 Uhr morgens schickte der Chef eine Rundmail, in der er mir zu meinem Geburtstag gratulierte und sicherstellte, dass jeder im Büro davon wusste. Um 17 Uhr rief er mich in sein Büro und ich war gekündigt. Reflexion. Obwohl es so etwas wie wertfreie Fakten nicht gibt, habe ich versucht, die obige Erzählung vergleichsweise trocken darzustellen, damit alle ihre eigenen Schlüsse ziehen können. Offensichtlich ist eine Menge ausgelassen worden. Es ließe sich noch viel mehr über die Beziehung zwischen Arbeit und psychischer Gesundheit sagen, über die Dynamik am Arbeitsplatz, insbesondere die geschlechtsspezifische und die Art und Weise, wie im Prozess der Arbeitsverdichtung und Entlassungen so etwas wie eine kollektive Identität gegen die Chefs entstand. Aber der Text ist schon lang genug, also sind das Themen, die ich ein anderes Mal aufgreifen muss. Hier sind einige der Dinge, die ich aus dieser Erfahrung mitgenommen habe. Wie man es nicht macht. Ich hatte keine Ahnung, wie man sich bei der Arbeit organisiert, da ich immer in Zeitarbeits- und Leiharbeitsverhältnissen gearbeitet hatte und nie in einem gewerkschaftlich organisierten Betrieb, geschweige denn in einem tatsächlich organisierten. Folglich habe ich es mir nach und nach zusammengebastelt mit einigen Rückgriffen auf das Material im LIPCOM-Organisationsbereich. Und offensichtlich habe ich eine Menge Fehler gemacht. Dazu gehört: erstens, ein Mangel an Strategie beim Aufbau von Kontakten. Das übermäßige Vertrauen auf organische Freundschaften, um Kontakte zu knüpfen, bedeutete, dass die Leute, mit denen ich über Arbeitsthemen sprach, nicht die breite Belegschaft widerspiegelten. Insbesondere gab es eine große Kluft zwischen den Geschlechtern. Einige der wütendsten und militantesten ArbeiterInnen waren junge Frauen, die sich jedoch untereinander und normalerweise getrennt von den Männern sozialisierten. Zum Beispiel gingen alle Mädels gemeinsam zum Essen. Wenn ich es noch einmal machen würde, würde ich versuchen, eine bewusste Strategie für den Aufbau von Kontakten aus anderen Abteilungen und Teams zu haben, um diese Art von informellen Arbeitsplatzgruppen zu überblicken, die sonst nur verstärkt werden. Dieses Versäumnis wurde zum Verhängnis, als wir einer nach dem anderen für die Entlassung ausgewählt wurden und nicht einmal in der Lage waren, gemeinsam darüber zu diskutieren, geschweige denn uns dagegen zu wehren. Zweitens. Damit zusammenhängt. Wenn wir uns trafen, um Dinge zu besprechen, war nicht klar, worum es gehen sollte. Das heißt, wir trafen uns, um über die Arbeit zu schimpfen, aber es war gleichzeitig ein gesellschaftlicher Anlass. Und nach ein paar Drinks war alles, was wir uns ausgedacht hatten, am nächsten Morgen vergessen. Das wurde durch die starke Trinkkultur, die durch den Stress entstand, noch verschlimmert. Es wäre sinnvoller gewesen, sich zum Beispiel in einem Café zu treffen, das Gespräch über die Arbeit zu führen, eventuelle Folgeaufgaben aufzuteilen und dann woanders etwas trinken zu gehen. Kneipen sind auch laut und als soziales Umfeld nicht wirklich förderlich für gemeinsame Diskussionen. Ich erkenne jetzt, dass ich instinktiv ein Arbeitsplatzkomitee gebildet habe, aber mit ein bisschen strategischem Denken hätte ich das viel besser hinbekommen, als mir das spontan gelang. Drittens. Ich habe völlig versäumt, mich in irgendeiner Weise zu impfen, also mich auf die Konsequenzen des Organisierens vorzubereiten. Es ist eine Sache, Nein zum Chef zu sagen. Eine ganz andere ist es, mit den Folgen umzugehen. Auch wenn ich mich nicht so leicht einschüchtern ließ, ehrlich gesagt, ich hatte genug, traf es meine Arbeitskollegin und das warf uns um Wochen zurück und hätte dazu führen können, dass die Chefs einen Keil zwischen uns hätten treiben können, wenn sie uns nur ein wenig schärfer angegangen wären. Wir hatten zwar einige Gespräche über die wahrscheinliche Entwicklung, aber bei weitem nicht genug, um vorbereitet zu sein. Ich schätze, das spiegelt den Mangel an richtigen Gesprächen außerhalb der Arbeit wider. Denn innerhalb der Arbeit gingen die geflüsterten Verschwörungen in den kurzen Lücken der panoptischen Überwachung eines Großraumbüros einfach verloren. Viertens. Das Problem der unbezahlten Überstunden war nicht etwas, das andere Teams betraf. Die Verwaltung, die Buchhaltung, das Inkasso und so weiter arbeiteten alle ziemlich standardmäßig, da sie nicht so sehr an den einstündigen Turnaround gebunden waren. Es war nicht verallgemeinbar, also kann das Versagen, Dinge zu kollektivieren, durchaus ein schlecht gewähltes Thema widerspiegeln. Vielleicht hätten wir zuerst ein anderes Thema wählen sollen, um Solidarität aufzubauen, oder einen Korb von Themen, um mehr Leute einzubinden. Zum Beispiel lebten alle unter der Angst von Entlassungen. Im Nachhinein betrachtet wäre es vielleicht lohnenswert gewesen, etwas wie eine kollektive Konfrontation mit dem Bossen zu verfolgen, zum Beispiel mit einem Brief oder in einer Versammlung, in der Klarheit über die Entlassungspläne gefordert wurde, anstelle einer gefühlten wöchentlichen Lotterie. Vielleicht hätte das mehr Leute zusammengebracht, was dann eine Basis für andere Beschwerden hätte sein können. Fünftens. Schließlich erlaubte ihnen die individuelle Konfrontation, mich auszusondern. Es wäre vielleicht in Ordnung gewesen, wenn wir es besprochen hätten und ich für das individuelle Schikanieren eine alternative Strategie gehabt hätte, aber da mein Nein-Sagen etwas spontan geschah, war dies nicht der Fall. Es hat auch die Geschlechterdynamik nicht in Frage gestellt. Dass ich Nein zu meinem Chef gesagt habe, war ziemlich stark. Aber wenn Lauren es gesagt hätte, wohl wissend, dass sie Rückendeckung bekommen würde, wäre es eine noch eindrucksvollere Umkehrung der Machtverhältnisse am Arbeitsplatz gewesen. Ich denke, man kann nicht alles auf einmal machen. Aber es scheint ein Fehler zu sein, sich nur auf diejenigen zu verlassen, die das Selbstvertrauen haben, anstatt zu versuchen, das Selbstvertrauen aller zu entwickeln und damit die problematische Dynamik am Arbeitsplatz herauszufordern. Politische Organisation oder Gewerkschaft. Ich war während dieser Zeit Mitglied von SOLFIT, der britischen Sektion der anarcho-syndikalistischen IAA. Während die IAA einige aktive gewerkschaftliche Sektionen hat, einschließlich der berühmten CNT in Spanien, waren wir zu der Zeit vor allem eine politische Organisation. Damit meine ich eine Gruppe von Leuten mit ähnlichen politischen Ideen, die sich trafen, um über Politik zu diskutieren und politische Aktivitäten durchzuführen, wie das Verteilen der Zeitung Dispatch oder der Tea Break Bulletins. Während ich mich in den Treffen über Stress auslassen konnte, konnte und wollte mir SOLFIT als Organisation nicht wirklich helfen. Die politische Aktivität war komplett von meinem Alltag getrennt. Genau zu der Zeit, als libertäre kommunistische Politik am relevantesten hätte sein sollen, war das Gegenteil der Fall. Und um ehrlich zu sein, war das Letzte, was ich mit meiner knappen Freizeit machen wollte, Treffen zu besuchen, die von meinem Leben abgekoppelt waren. Mir vermittelte das wirklich das Gefühl, dass ich nicht Teil einer anarchistischen politischen Organisation sein wollte, sondern einer anarchistischen Gewerkschaft. Ich wollte, dass SOLFIT eine Organisation ist, die ArbeiterInnen wie mich in Situationen wie dieser unterstützen kann, sei es durch Schulungen, Vernetzung, Brainstorming zu Strategien, Austausch von Best-Practice-Beispielen, potenzielle Treffen mit ArbeitskollegInnen außerhalb der Arbeit, um bei der Organisierung zu helfen und so weiter. Wir hatten zu dieser Zeit einfach nicht die Kapazität, diese Dinge zu tun, zumindest in meiner lokalen Gruppe, und es gab wenig Koordination auf nationaler Ebene außerhalb des Bildungssektors. Damit stand ich nicht allein, und ich denke, SOLFIT hat in den letzten 3 Jahren große Fortschritte in dieser Richtung gemacht. Sicherlich, wenn ich mich wieder in einer ähnlichen Situation befinden würde, wäre SOLFIT eine Bereicherung und nicht ein Abend mit entfremdeter politischer Aktivität mit wenig Relevanz für mein Leben. Und ich weiß, dass andere SOLFIT-Mitglieder dies auch für ihre Arbeitsplätze anwenden, auch wenn das natürlich ein Work in Progress ist. Unabhängig von den organisatorischen Besonderheiten denke ich, dass es einen Unterschied macht, wenn man das Gefühl hat, Teil einer Organisation zu sein, die einem den Rücken stärkt, selbst wenn dieser Rückhalt nur in Form von Unterstützung, Ratschlägen und nicht in Form von Arbeitskampfmaßnahmen besteht. Theoretische Beobachtungen. Zum Schluss möchte ich noch ein paar theoretische Punkte anführen. Eine der großen Trendtheorien zu dieser Zeit und im gewissen Maße auch heute noch ist die Idee der postfordistischen kognitiven immateriellen Arbeit, einer radikal neuen Form der Arbeit, sogar einer mit latent kommunistischem Potenzial, in Klammern Negri und Hart etc. Ehrlich gesagt halte ich das für Schwachsinn. Es stimmt. Dieser Job umfasste sehr viele kognitive Arbeit, Kopfrechnen, E-Mail schreiben und so weiter. Er bestand aus sehr viel immaterieller Produktion. Wir mussten mit Leuten am Telefon umgehen, die richtige Einstellung zeigen, E-Mails in einem bestimmten Firmensprech schreiben und so weiter. Aber dennoch war es im Grunde nichts anderes als Fließbandarbeit. Die Jobs kamen herein, sie wurden entlang einer Kette vom Vertrieb über die Verwaltung zum Versichern, zurück zum Vertrieb und wieder zur Buchhaltung und Verwaltung geleitet, wobei jedes Glied eine ziemlich standardisierte Reihe von Aufgaben erledigte, bevor sie in der Kette weitergereicht wurden. Für mich übertrumpft also die langweilige, alte, marxistische Betonung der Produktionsverhältnisse noch immer die modische Betonung des Inhalts der konkreten Arbeit. Eine andere modische Idee zu der Zeit, als ich dort arbeitete, war die Idee des gesichtslosen Widerstands. Kleine, unsichtbare Widerstände wie Sabotage. Nun ist dieses Zeug großartig. Ich denke, der Typ, der die Uhr umstellt, um einen späteren Zug zu bekommen, war brillant. Aber ich würde dieses Zeug nicht fetischisieren. Ich denke, es besteht die Gefahr, aus der Not eine Tugend zu machen. Bei unserer Schwäche ist es leicht, diese Art von individuellen, verdeckten Aktionen als sexy und radikal darzustellen, obwohl sie an sich wenig dazu beitragen, die Machtverhältnisse am Arbeitsplatz zu verändern. Anonym kommt zu uns aus Großbritannien und ist Mitglied der Solidarity Federation.